Wenn ich auf die Zahlen gucke, dann ist das für mich nicht nur Umsatz, sondern ich sehe übergebene und fertiggestellte Einheiten und freue mich darüber, dass wir dieses Jahr auch wieder um die 750 Familien in die eigenen vier Wände geholfen haben und die einfach anders Weihnachten feiern.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen zur Premiere von Interact Insights. Interact Insights, das ist der neue Business-Podcast zu Immobilien, zu Architektur und zur Technologie aus der Branche für die Branche. Und ab sofort werden wir Ihnen in diesem Podcast spannende Persönlichkeiten aus der Immobilienwirtschaft vorstellen. Wir werden sprechen zu persönlichen Themen, zu Wirtschaftsthemen, natürlich auch zu politischen Themen. Und wir werden am Ende des Gesprächs immer einen brandheißen Tipp unseres Gesprächspartners hören und vorstellen. Und für heute bin ich Ihr Moderator. Mein Name ist Christoph Hardebusch. Ich bin Geschäftsführer von Rücker Consult hier in Köln. Wir sind übrigens auch Mieter im Rotonda Business Club in Köln, aus dem wir heute senden. Und begrüße ganz herzlich den allerersten Gast unseres allerersten Podcasts, Carsten Rutz. Hallo Carsten.
Hallo, grüß dich Christoph.
Du bist Vorstandsvorsitzender der Deutsche Reihenhaus AG. Das ist ein Unternehmen, ich stelle es kurz vor, obwohl es ja bekannt ist, mittlerweile mehr als 10.000 Wohneinheiten, die ihr errichtet habt. Natürlich hauptsächlich Reihenhäuser. Ihr testet derzeit aber auch Methoden im Geschosswohnungsbau. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Das ist korrekt, genau.
Du hast Architektur studiert, das heißt, du bist Architekt. Du warst auch schon mal Dozent an der IRAPS in Regensburg und du bist seit 2010 in unterschiedlichen Führungspositionen bei der Deutschen Reihenhaus im Ring. Seit 2019 bist du Vorstandsvorsitzender. Privat lebst du in Köln. Mhm. Du hast drei Töchter, was ja eigentlich schon viel Action ist, diese beiden Jobs, ja, wenn man das mal so sieht. Das scheint dir nicht genug zu sein, denn du bist auch noch Vorstand der Wohnbauinitiative Köln und Mitglied des Präsidiums des Instituts der Deutschen Immobilienwirtschaft, kurz IDDIW. Dazu kommen wir später auch noch. Und du warst oder bist, das weiß ich nicht genau, das stellen wir gleich fest, aktiver American Footballer. Das finden wir gleich heraus. Aber vorher, das machen wir mit jedem unserer Gäste, ein kurzes Speedquest. Das bedeutet, wir haben 60 Sekunden Zeit. Ich stelle dir einfach in der Reihe einfache Fragen, die man kurz antworten kann.
Okay.
Und wir gucken, wie viele Fragen wir schaffen in, ich muss die Zeit noch nehmen, genau 60 Sekunden.
Der erste Wettbewerb, ich bin gespannt.
Der erste Wettbewerb geht schon los, ganz genau. FC oder Bayern?
Erster FCK.
Okay, das geht in der Mitte gut durch. Ja. Bei Bayern wäre das Gespräch zu Ende gehen. Generell Fußball oder Theater?
Fußball.
Bier oder Wein?
Wein.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Berge oder Strand?
Strand.
Und dein Lieblingsrestaurant? Italiener, Franzose, was anderes?
Italiener, Franzose und Spanier.
Also du hast drei Lieblingsrestaurants, gut. Für die private Fitness, Joggen, Fitness, Kampfsport?
Fitness.
Dann deine Lieblingsstadt, jetzt von Köln mal abgesehen, weil wir sind in Köln.
In Deutschland, Hamburg.
In Deutschland, Hamburg. Abends sitzt du daheim, es ist Corona, was machst du oder was macht die Familie, Film oder Buch?
Film.
Hast du schon mal überlegt, Vegetarier zu werden oder sogar vegan?
Ich esse gelegentlich gerne vegetarisch.
Aber du hast es noch nicht überlegt, da generell drauf umzusteigen.
Ist keine Ideologie für mich, nein.
Sehr gut. Gut. Vielen Dank, die 60 Sekunden sind um, das hat gut geklappt. Jetzt, wenn man mal online in deiner Vergangenheit stalkt, also wir stalken Carsten Rutz, dann stößt man auf einen Namen, der heißt Kaiserslautern Pikes.
Ja.
Man stößt auf Presseberichte, die den Cornerback Carsten Rutz lobend erwähnen. Ich zitiere mal,
du sagst, wenn ich was falsch ausspreche, Linebacker James Strickland und Cornerback Carsten Rutz krönten die Abwehrleistung mit 2 Interceptions, ist da zu lesen. Das wirft für mich 3 Fragen auf. Was ist ein Cornerback?
Ein Cornerback ist im Prinzip beim American Football der Außenverteidiger, der in der Defense quasi gegen die schnellen Passfänger verteidigt.
Also eher der Manny Kaltz des American Football?
Beim Platt würde man sagen, der austeilt, nicht der einsteckt.
Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, okay. Was sind Interceptions?
Interception ist im Prinzip, der gegnerische Quarterback wirft einen Pass zu seinem Receiver und bevor der Receiver ihn fangen kann, fange ich ihn ab und erobere somit das Angriffsrecht für meine Mannschaft zurück.
Okay, und jetzt die allerwichtigste Frage, was reizt dich überhaupt am American Football?
Oh, wie viel Zeit haben wir denn heute? Was hat mich gereizt aktiver Spieler? Ich bin 50 Jahre alt, das liegt ja ein bisschen hinter mir. Ich habe aber in der Tat 15 Jahre American Football gespielt. Ich habe mich in jungen Jahren in vielen Sportarten ausprobiert. Ich neige dann dazu, Dinge immer sehr, sehr exzessiv zu betreiben, bis ich aber das Gefühl habe, an meine persönliche Grenze gekommen zu sein, wo ich dann sage, okay, da komme ich jetzt nicht mehr weiter und besser kann ich nicht mehr werden. Und dann habe ich in Teenie-Zeiten immer schnell die Lust an der entsprechenden Sportart verloren. Und dann bin ich mit Ende Teenie-Zeiten, Anfang 20 zum American Football gekommen, über einen Kumpel, der gesagt hat, komm mal mit, du machst doch alles, musst du unbedingt mal ausprobieren. Habe ich getan und es hat mich relativ schnell geflasht und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass American Football nicht so ein roher Gewaltsport ist, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, sondern es eigentlich viele Dinge beinhaltet, die man auch auf sein alltägliches Leben letztlich übertragen kann. Das fängt an mit der Tatsache, dass jeder gebraucht werden kann, ob groß, klein, dick, dünn, das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder kann American Football spielen, das ist schon mal eine Faszination, die ansonsten ja, kennt man schon aus dem Schulsport, wer als Letzter gewählt wird und so weiter, ja, in anderen Sportarten gänzlich abgeht. Beim American Football kann man grundsätzlich erstmal jeden gebrauchen. Und das Zweite, was man lernt, ist, dass es sowohl extrem körperlich anstrengend ist und man aber auch gleichzeitig geistig extrem fit und auf der Höhe sein muss und das über einen sehr langen Zeitraum, teilweise bei extremen Temperaturen, wenn man davon ausgeht, dass man wir spielen azyklisch in Deutschland, Amerika spielt von September bis Ende Januar, Anfang Februar, Deutschland spielt in der Regel von April, Mai bis September, Oktober, je nachdem, wie weit man in den Playoffs kommt, wenn man in der ersten Bundesliga oder heute GFL 1 spielt. Und dann hat man im Sommer schon mal mit der kompletten Ausrüstung und Helm auf dem Schädel so über einen Zeitraum von 3 Stunden, das bei 35, 40 Grad im Schatten ist das schon eine immense körperliche Belastung und gleichzeitig muss man versuchen, geistig die ganze Zeit auf der Höhe zu bleiben. Und was man auch sehr schnell lernt, ist, dass auch wenn jeder zu gebrauchen ist, man trotzdem nur als Team funktioniert und jedes Rädchen ineinander greifen muss, es aber gleichzeitig auch Leader geben muss, dem die ganze Mannschaft, der ganze Mannschaftsteil vertraut, wenn der Leader eine Ansage macht, dass alle wissen, welchen Job sie zu tun haben und ihren Job tun. Nur so kann man gemeinsam Erfolg haben. Und das geht von Spielzug zu Spielzug über ein ganzes Spiel, eine ganze Saison.
Wie lange dauert ein Spiel?
Ja, das kommt drauf an, ob der Quarterback ein guter Passwerfer ist. Also wenn viele Bälle durch die Luft fliegen, wird die Uhr oft angehalten und dann dauert so ein Spiel schon mal 3 Stunden. Wenn der Ball eher gelaufen wird, also sprich über einen Running Back, dann stoppt die Uhr nicht so oft und dann kann es auch mal in 2 Stunden vorbei sein.
Du hast gesagt, es wäre nicht so aggressiv gewalttätig, wie es wirkt. Warum ist man dann so stark gepanzert?
Naja, es ist schon so, dass man natürlich aufeinanderprallt zu Zeiten. Heute, sagen wir mal so, mit dem Wissen, das ich heute habe, wenn es heute noch die gleichen Regeln gäbe, wie zu Zeiten, als ich gespielt habe, würde ich, wenn ich einen Sohn hätte, ihm nicht erlauben, American Football zu spielen. Okay. Weil es schlicht und ergreifend Dinge möglich waren, die leicht zu Verletzungen führen können. Ne? Das fängt an bei, dass man mit dem Kopf vorausgetackelt hat oder einem, wenn er am Laufen war, von hinten quasi am Hals in das Pad gegriffen hat und ihn dann runtergezogen. Und da dann Halswirbelsäulenverletzungen eine mögliche Folge gewesen wären. Heute darf man das alles nicht mehr. Da gibt es ganz klare Regeln. Es passiert natürlich in so einem Spiel, aber mein Gott, beim Fußball springen auch Leute mit Köpfen aneinander oder brechen sich Beine oder ähnliches, ja, werden abgegrätscht. Das kann man natürlich nicht vermeiden. Aber insgesamt muss man sagen, war auch damals schon die Verletztenrate, also mit, ob das jetzt Bänderverletzungen oder Brüche oder so waren, extrem niedrig. Ich kann mich in 15 Jahren Football nicht erinnern, bei einem Bruch dabei gewesen zu sein. Klar, Bänder, Knie verdreht, sowas, das passiert immer mal. Aber wie gesagt, ich würde behaupten, Verletztenrate niedriger als im Football, als im Fußball. Allerdings muss man natürlich auch was dafür tun. Ne? Man muss neben dem reinen Football spielen, ist es unabdingbar, dass man seinen Körper fit hält, sowohl von der Athletik her, also durch wirklich Fitnessstudio und Muskelaufbau, als auch Ausdauer, Cardio und Ähnlichem.
Gut, aber du scheinst es gut überstanden zu haben, alles in allem.
Ich habe es sehr gut überstanden. Ich hatte immer Glück. Ich hatte einmal einen Riss im Außenmeniskus, der glücklicherweise im letzten Saisonspiel passiert ist, und hatte die Off-Season-Zeit, das auszukurieren. Ansonsten bin ich von schweren Verletzungen wirklich verschont geblieben und bin da auch sehr dankbar drüber.
Wenn man so aktiv spielt, dann muss man irgendwann aufhören oder hört irgendwann auf. Du hast gesagt, es hat auch was mit Alter zu tun. Es wäre ja bei Fußball nicht anders. Ist das nicht erstmal ein Loch, was man irgendwie füllen muss?
Naja, also ich war nie ein Thekensportler. Also wenn, habe ich es richtig getan oder gar nicht. Und ich hätte wahrscheinlich noch ein paar Jahre weiterspielen können. Aber es waren andere, die regelmäßig im Training waren. Ich wollte da nicht irgendwie die Position wegnehmen, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte, um ins Training zu gehen. Dann war es auch nach 15 Jahren war es auch okay. Ich war 36, mit 36 habe ich aufgehört. Und ich habe in der Zeit in verschiedenen Vereinen gespielt und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was hattest du nochmal gefragt?
Ob das ein harter Bruch ist, wenn man...
Ach so, ja. Nee. Ja, natürlich ist es ein harter Bruch. Ne? Also wenn man das mit Leib und Seele betreibt, man kann das aber durch zwei Sachen abmildern, die ich getan habe. Das eine ist, ich habe mich als Trainer im Jugendbereich da so ein bisschen ausprobiert und habe das auch eine Zeit lang gemacht und habe die Defense betreut als Defense-Coordinator. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, die Heimspiele bei uns im Stadion zu moderieren, mit einem Funkmikrofon. Beides hat mir aber, also habe ich ein paar Jahre gemacht. Selbst als ich in Köln wohnte, bin ich noch jedes zweite Wochenende nach Kaiserslautern gefahren, um ein Spiel zu moderieren und dann wieder zurück. So groß war das Herzblut für den Verein, den ich mitgegründet hatte. Und ich habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich das Gefühl hatte, dass der am Spielfeldrand mit dem Mikrofon das Spiel kommentiert hat, der war der am aufgeregtesten, mit dem meisten Herzblut da war und am liebsten ein Pad angezogen und einen Helm da wieder aufs Feld. Und dann habe ich mir selbst Abstinenz quasi verordnet, bin dann hier gelegentlich in Köln noch zu dem einen oder anderen Spiel. Aber das Einzige, was ich mir noch außer im Fernsehen heutzutage live im Football anschaue, ist, ich habe es mir, oder wir konnten es uns aufrechterhalten, mit drei Kumpels fliege ich jedes Jahr nach London und gucke mir ein Spiel im Wembley-Stadion an. Das machen wir so als Jungswochenende und genießen da Football, Burger und Bier. Und das ist das neben den sonntäglichen NFL-Ereignissen, die ich mir noch anschaue.
Genau. Hoffen wir mal, dass es mit Corona bald wieder geht, durch kleinen Vergnügungen.
Muss unbedingt. Mein Bruder hat dieses Jahr geheiratet, dem habe ich einen Gutschein geschenkt, dass wir alle zusammen nach London fliegen und gemeinsam ein Spiel gucken. Mein Bruder ist nicht so football-affin wie ich, aber dass er auch nach all den Jahren mal eine Gelegenheit hat, in meine Welt einzutauchen. Und deswegen muss es sowieso wieder spätestens nächstes Jahr gehen.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Du hast eben schon gesagt, Kaiserslautern, Köln, die Deutsche Rheinhaus ist ja nach Köln umgezogen.
Genau.
War das für dich schwierig, Domstadt oder Wunschtraum? Oder?
Anna, ja, es hat ja verschiedene Aspekte. Wir haben, als wir mit der Deutschen Rheinhaus angefangen haben, vor 20 Jahren in Kaiserslautern, beziehungsweise ich dazugekommen bin vor 19, waren wir 8 Leute, klassischerweise das, was man heute ein Start-up nennt, waren wir damals, und wir haben auch so agiert, nur kannte den Begriff irgendwie noch keiner. Wir sind ab 17 Uhr, haben wir die Schuhe ausgezogen und sind bis 23 Uhr auf Sockendiske durch unser Büro und haben dabei geraucht und Bier getrunken. und sind dann gewachsen. Allerdings war unser Fokus eigentlich lag auf dem Rhein-Main, Rhein-Neckar-Gebiet. Also alles, was man von Karlslautern so in maximal 2 Stunden erreichen kann, so Radius 200 Kilometer, war so die Idee, um zu sagen, naja, man kommt morgens zum, kann man auf die Baustelle fahren und abends zurück und muss nicht übernachten und so. Das war so die Uridee dabei, also jetzt was die Organisation anbelangt. Und irgendwann habe ich dann ein Grundstück über einen Insolvenzverwalter angeboten bekommen in Bonn. Und dann habe ich das mal bei Google angegeben und das war 2006 und dann waren das 207 Kilometer. Und dann dachte ich, ach komm, das gucke ich mir mal an. Bis dorthin war Nordrhein-Westfalen jetzt nicht unbedingt in unserem Fokus. Und wir haben das gecheckt und haben das für gut befunden, haben gesagt, wir machen das. Und wir haben immer mal wieder Grundstücksangebote für Nordrhein-Westfalen bekommen. Und dann habe ich mir dadurch ausgelöst, mal so eine Tour zusammengestellt und bin 2 Tage durch das Ruhrgebiet gefahren und habe dann mein erstes Ruhrgebietserlebnis war ein für mich Kulturschock. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Kaiserslautern. Wenn man dort aus dem Dorf rausfährt, kommt erstmal Wald, dann kommt das nächste Dorf. Und so ist das in der ganzen Pfalz. Und jetzt habe ich auf einmal gelernt, dass 2 Ortsschilder nebeneinander stehen und der eine Ort aufhört und der andere anfängt. Das war für mich gänzlich unbekannt. Ich weiß nur, damals habe ich in Essen übernachtet und kam dann freitags abends zurück und saß bei meinem heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden Daniel Arnold im Büro und habe gesagt, boah, wir müssen dahin. Wir müssen unbedingt nach Nordrhein-Westfalen, ne? Dieses Ballungsgebiet, so viele Menschen, die wollen alle gut wohnen und dort müssen wir hin. Ja, und dann haben wir ich glaube sogar noch im selben Monat unter den Führungskräften, wir waren damals 5 Führungskräfte, mittlerweile waren wir, muss ich kurz überlegen, ich würde mal sagen so knapp 40 Leute. Und dann haben wir unter den Führungskräften mittwochsabends entschieden, wir machen unsere erste Dépendance auf. Und dann haben wir geguckt, rein infrastrukturell, wo macht es am meisten Sinn, Verbindung von Kaiserslautern aus, und haben gesagt, Köln macht für uns am meisten Sinn, wir kommen gut hin zwischen 2 und 2,5 Stunden, wenn die Autobahn frei ist, das passt ganz gut, auch in unser Schema. Und haben dann angefangen, hier ein Büro zu suchen und haben das erste Büro eröffnet am 10. April 2007 in der Siegburger Straße in Poll. Sämtliche Geschäftskontakte, die ich bis dahin in Köln hatte, haben gesagt, ihr seid total bescheuert, könnt ihr nicht machen, das ist rechtsrheinisch, mit euch macht keiner Geschäfte. Ich habe gesagt, naja, also wir sind in 5 Minuten auf der A4, wir sind in 10 Minuten am Deutzer Bahnhof und in 15 bis 20 Minuten stehen wir vom Terminal am Flughafen. Infrastrukturell macht das am meisten Sinn und was soll ich in der Innenstadt? Ich habe keine Laufkundschaft, also für uns macht das total Sinn. Und haben die gesagt, mit euch, das könnt ihr vergessen, das macht keinen Sinn. Heute beneiden sie uns um den Standort in Poll, den wir aufgeben werden. Wir bauen gerade in Porzwahn eine neue Zentrale für 220 Mitarbeiter. Wir sind aus Poll, aus dem Gebäude leider rausgewachsen, um das so platt zu sagen. Aber Köln war eine infrastrukturelle Entscheidung, keine Herzensangelegenheit für die Stadt, muss ich jetzt fairerweise sagen. Wir sind alles Pfälzer Jungs gewesen, die damals gearbeitet haben, außer einem, unser Prokurist fairerweise. Der kommt aus Dienstlaken, der hat auf den Tisch getanzt, als wir gesagt haben, okay, wir gehen nach Köln. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, hat gleich seine rote Nase aufgezogen, aber weit weg war es davon nicht. Ja.
Ja, gut. Aber ich hoffe, ihr habt euch gut eingelebt, trotz allem. Und,
ja, ich wohne seit 2011 in der Tat privat hier. Wir haben dann nämlich auch im April 2007 eröffnet. Im Herbst 2007 haben wir gesagt, wir ziehen die Zentrale nach Köln, weil wir das Potenzial erkannt haben und hatten damals auch schon auf dem Schirm, weitere Bürostandorte zu eröffnen. Das haben wir dann auch getan mit Nürnberg und Hamburg. Und dann ein paar Jahre später Berlin. Heute ist dann noch irgendwann Frankfurt dazugekommen und Bottrop. Und im Moment sind wir Flächen in der Anmietung in Leipzig und in Hannover.
Du hast ja jetzt relativ viel an der Backe, wenn man das mal so sagen darf. Ja, so, das sind einige Posten, die ich eben schon genannt habe. 3 Töchter, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie muss man sich dich privat vorstellen?
Och, naja, meine Frau und ich leben getrennt, muss ich fairerweise sagen, jetzt seit April. Meine Töchter sind noch relativ jung, also sie sind 3, 9 und 11. Die waren jetzt gerade am Wochenende von Freitag bis gestern Abend bei mir und das hat schon was von Quality Time. Ich versuche dann natürlich alles erledigt zu haben, dass wir da Zeit für uns haben. Und gestern haben wir ganz profan Weihnachtsdekoration gebastelt, habe ich mit den drei Mädchen. Da hängt jetzt meine ganze Wohnung voll mit irgendwelchem Selbstgebastelten, aber das macht unfassbar viel Spaß und ist im Prinzip mein Ausgleich, um meinen Kopf abzuschalten von dem täglichen Doing, was alles so mein Job macht. Mir tierisch Spaß, aber es ist ab und zu schon gut, wenn man so ein bisschen den Kopf durchgeföhnt bekommt. Das schaffen meine drei Töchter ganz wunderbar. Und deswegen genieße ich die Zeit unheimlich. Andere Leute kochen, mich entspannt kochen nicht. Ich bin ein Esser, kein Kocher. Für mich ist das nur Mittel zum Zweck. Aber für mich sind es die drei Mädchen wirklich und da genieße ich jede Minute.
Und wer kocht dann, wenn du nicht kochst?
Ich sag mal so, ich kann schon überleben. Ne? Ich kann schon kochen, aber ich koche nicht aus Spaß, sondern wie gesagt, weil ich zubereitet werden muss, damit man es essen kann. Okay.
Du wohnst wahrscheinlich in einem Reihenhaus, ist das richtig?
Aktuell nicht. Aktuell wohne ich in der Tat in einer Wohnung in der Nähe von den Mädchen, dass ich 5 Autominuten von dem Haus, wo meine Frau mit den Kindern wohnt, entfernt. Und ich habe aber in der Tat 10 Jahre lang in einem Reihenhaus von uns, von der Deutschen Reihenhaus, was ich da gekauft habe damals, gewohnt und habe sogar parallel, muss man sagen, in 2 unserer Häuser gewohnt, nämlich ich bin anfangs gependelt zwischen Kaiserslautern und Köln und als ich dann erste Mal so wirklich mit dem Immobilienmarkt hier privat konfrontiert war und habe festgestellt, dass ein möbliertes Zimmer eine ähnliche Miete hervorruft, wie wenn man ein kleines Häuschen, ein Haustyp von uns mit 81 Quadratmetern Wohnfläche damals, heute 85 Quadratmeter, finanziert, dass das in einem ähnlichen Rahmen ist. Und dann habe ich mit meinem damaligen Vorstandskollegen, der auch von Kaiserslautern aus mitgependelt ist, habe ich ihn gefragt, du, wäre das eine Option für dich? Ich kaufe so ein kleines Häuschen und du ziehst bei mir als Untermieter ein. Und dann haben wir das so gemacht. Jeder hatte sein Zimmer. Wir sind von Dienstag bis Donnerstag waren wir hier in Köln. Und so habe ich parallel 2 Häuser bewohnt. Und das sorgt dafür, dass man anders sensibilisiert ist für das Produkt. Wir haben das sogar insoweit beibehalten, dass Leute, die bei uns eingearbeitet werden, zeitweise bei uns die Musterhäuser bewohnen, damit sie das, worüber sie reden, wofür sie arbeiten und was sie mitgestalten, auch mal live miterleben und sensibilisiert werden dafür, wo Qualitäten sind und wo man vielleicht mal einen Schalter nochmal verrücken könnte. Also es war in der Tat so, dass ich mich dann teilweise gefragt habe, warum machen wir jetzt hier einen Schalter? Das machte auf dem Plan, wenn man als Architekt draufgeschaut hat, total Sinn. Wenn man das Haus bewohnt hat, aber nicht mehr so viel. Eine Sache habe ich beim Einzug geändert. Da ist mir aufgefallen, klassischerweise macht man als Architekt, wenn man so einen Plan zeichnet, gehen die Türen immer zum Raum hin auf. Jetzt haben wir da so einen kleinen Abstellraum. Wenn man da die Tür in den Abstellraum rein aufmacht, geht einem viel Stellfläche verloren. Dann habe ich noch die Zarge gedreht, während ich am Tag des Einzugs, weil ich gesagt habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Und montags bin ich ins Büro gefahren, habe gesagt, wir drehen die Türen. Ja, und die bauen wir bis heute so gedreht ein, dass sie zum Flur aufmacht, aber zugunsten der Abstellfläche. Und das sind so Sachen, die entscheidet man dann anders, wenn man so ein Produkt mal bewohnt hat. Und wir haben in der Tat einige meiner Kollegen und Kolleginnen, die privat Häuser von uns gekauft haben und diese auch mit ihren Familien bewohnen und super zufrieden sind und glücklich.
Ja, da ist ja die Praxis doch der beste Lehrmeister.
Absolut.
Es geht ja bei dem Thema Reihenhaus, auch gerade in der seriellen Art, in der ihr das macht, auch um das Thema bezahlbarer Wohnraum. Ist das der Grund, warum du in die Wohnbauinitiative Köln eingetreten bist?
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Also wir reden intern eher von leistbar als was, leistbares Wohnen für die Breite der Gesellschaft. Das hat mit ganz vielen Einflussfaktoren zu tun, wie Altersvorsorge für die Rente, Wohnen für junge Familien. Das war, als ich angefangen habe, vielleicht antworte ich erstmal damit, als ich angefangen habe vor über 19 Jahren, hat der Vater von Dr. Daniel Arnold damals zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Rutz, wir bauen nicht für Akademiker, wir bauen für die Handwerkerfamilie, wo die Frau vielleicht noch halbtags in der Bäckerei arbeitet und die haben 2 Kinder und die wollen halt auch anständig in Ballungsgebieten wohnen und nicht unbedingt im 17. Geschoss auf engstem Raum in so einer, in so einem Hochhaus. Den Satz, der gilt im Prinzip heute auch immer noch. Allerdings muss man sagen, klar, wenn man in Köln baut, da zieht auch mal ein Akademiker ein, ja, wenn wir einfach, weil die Grundstücksanstandspreise so hoch sind, dass wir auch mal ein bisschen höherpreisiger werden. Aber grundsätzlich hat sich diese Sichtweise und das Warum überhaupt nicht verändert. Ja. Also das Warum erstmal, warum ich das immer noch super gerne mache, und ich muss dazu sagen, ich habe dienstags in dem Unternehmen angefangen, kam freitags nach Hause, habe zu meiner Frau gesagt, lange mache ich das nicht. Das hatte aber weniger damit zu tun, dass ich das, dass ich nenne es mal Projekt leistbares Wohnen für junge Familien nicht spannend fand, sondern ich hatte schon während meiner Studienzeit in Architekturbüros gearbeitet und habe selbstständig komplette Häuser gebaut, bebauleitet, ausgeschrieben und so weiter übergeben. Und jetzt habe ich dort angefangen und habe einen Bauantrag gezeichnet. Das war jetzt einfach, das war mir zu wenig, um das vielleicht mal so zu sagen, ja. Aber wie man heute sieht, wie gesagt, nach über 19 Jahren habe ich mich ja auch innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln können, wofür ich Kollege Arnold immer noch sehr dankbar bin, der mich immer hat machen lassen und erkannt hat, der Rutz funktioniert auch am besten, wenn man ihn machen lässt und ihn nicht in irgendwas beschneidet. Und dafür, wie gesagt, bin ich ihm auch heute noch super dankbar. Und wir haben... Also das vielleicht mal vorausgeschickt, warum ich heute immer noch so super gerne für die Deutsche Reihenhaus arbeite. Auch diese 10.000 Familien, die du erwähnt hast, das mit dem Wissen und auch jedes Weihnachten mit dem Wissen, das ist so mein jährliches Revue passieren lassen. Wenn ich auf die Zahlen gucke, dann ist das für mich nicht nur Umsatz, sondern ich sehe übergebene und fertiggestellte Einheiten und freue mich darüber, dass wir dieses Jahr auch wieder um die 750 Familien in die eigenen vier Wände geholfen haben und die einfach anders Weihnachten feiern, vielleicht wie mit der ganzen Familie, auch Oma und Opa im neuen Haus und nicht in irgendeiner Mietwohnung, was nicht Schlechtes sein muss natürlich, aber irgendwie doch eine andere Familienqualität hat. Und darüber freue ich mich sehr und das ist das, was mich antreibt und ist mein Warum. Warum ich in die WEK mich habe in den Vorstand wählen lassen, hat natürlich hier was mit Lokalkolorit zu tun. Die Wohnungsbauinitiative Köln ist ein Zusammenschluss von vielen Wohnungsbauschaffenden hier in der Stadt Köln. Es ist jetzt nicht auf die genauen Einheiten abzuzielen, aber wir, glaube ich, wir können schon sagen, dass wir den wesentlichen Anteil der fertiggestellten Einheiten wird durch Mitglieder der Wohnungsbauinitiative fertiggestellt bzw. repräsentiert. Und für mich ist es klar, dass ich mich zum einen in einer Branche, in der ich mich bewege, engagiere und zum zweiten auch für den Ort, wo ich wohne, selbst lebe und wo unsere Zentrale ist, wo wir nicht, das muss man auch dazu wissen, nicht das Hauptgeschäft machen. Für uns ist Köln eher ein kleinerer Markt, wenn wir jetzt die Stadtgrenzen da in Betracht ziehen. Wenn wir die ganze Region sehen, natürlich nicht, aber wenn wir die Stadtgrenze sehen, schon. Da gibt es andere, die wesentlich mehr machen, aber ich habe mich über Jahr und Tag schon immer engagiert in verschiedenen Vereinen, Verbänden und Ähnlichem und sehe das auch als eine gewisse Aufgabe, da meine Kontakte und Ähnliches mit in den Ring zu werfen, damit wir eine Möglichkeit haben, noch mehr Familien in der Stadt und der Wohnungsdruck ist immens hoch hier in der Stadt Köln, ein bisschen was dafür zu tun, dass das vielleicht weniger wird, meine Hilfe, meine Arbeitskraft auch in Teilen der Stadt Köln anzubieten und zu sagen, wir haben Ideen, wir können viel tun, wir sind letztlich diejenigen, die das durch viel Bauen den Druck aus dem Wohnungsmarkt nehmen können, wenn ihr uns lasst. Und genau, das hat mich dazu bewogen, mich da zu engagieren und auch das Ganze auch im geschäftsführenden Vorstand.
Aber ist das nicht manchmal dann auch ein dickes Brett, weil wir wissen ja, dass Köln, ich sag mal, gemessen am Bedarf recht wenig baut. In der letzten Studie vom IW Köln steht es unter den Top 7 an letzter Stelle. Es gibt ja in der Politik auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob und wie viel und was gebaut werden soll. Funktioniert Politik ganz anders als Unternehmertum?
Ja, auf jeden Fall. Also Politik funktioniert definitiv ganz anders als Unternehmertum. Ich möchte auch, ich wurde immer mal wieder angefragt, ob ich mich politisch nicht engagieren will. Ich möchte, nee, möchte ich nicht, weil ich glaube, es ist ein, also da gehört sehr viel Idealismus dazu und sehr viel Ausdauerverhalten und was mein Problem grundsätzlich ist, und da unterscheiden wir uns sehr in Politik und Unternehmertum, es wird halt immer problematisch, wenn ideologisch diskutiert wird. Ja, man verlässt in der Politik häufig die Sachebene und geht in eine ideologische Ebene. Und die, ich saß mal in Berlin im Rahmen des IDDIW mit der Frau Strack-Zimmermann auf einem Podium und die ist Mitglied des Bundesbauausschusses und sagte selbst, sobald sie in einer Diskussion ideologisch werden, können sie im Prinzip diese ganze Diskussion sofort abbrechen, weil dann wird es kein zufriedenstellend vernünftiges Ergebnis mehr werden, weil es nicht mehr um die Sache geht. Und genauso nehme ich das auch wahr. Und das ist ja schade letztlich. Ja. Und wir müssen einfach, ja, Köln muss sich an die Nase fassen. Ich schaue ja von außen drauf, ich bin Nimi, ja, und gucke ein bisschen anders drauf und komme zudem noch in vielen größeren Städten hier in Deutschland rum und erlebe, wie es auch anders sein kann. Und natürlich ist das ein Stück weit eine Entwicklung über viele Jahre, in die man sich in diese Position, diese Situation gebracht hat. Und man kann jetzt nicht einfach einen Schalter hier umlegen und sagen, so, wenn wir das tun, dann funktioniert es aber auch. Ich glaube, da gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen muss. Das hat zum einen mit der Situation der Verwaltung zu tun. Da sind viele Stellen unbesetzt. Ich glaube, man muss auch durch interne Kommunikation bei der Stadt Köln auch ein Stück weit die Leidenschaft wieder dafür wecken, dass man für die Stadt Köln arbeitet. Ich glaube, da ist, und wie, wo sonst in Deutschland, wenn nicht in der Stadt Köln, sollte man eine Leidenschaft für die eigene Stadt wecken können. Schließlich ist es die zweitmeist besungenste Stadt weltweit nach New York. Und wenn Leidenschaft mit Lokalpatriotismus gepaart, wenn nicht hier, wo dann? Ich habe noch nie so viele Autos gesehen mit dem Stadtaufkleber hinten drauf, ob das Silhouetten oder ich bin eine Kölsche Mädche oder irgendwas hinten drauf ist. Das gibt es nirgendwo anders. Also von daher glaube ich, ist es das relativ einfach, da wieder Leidenschaft zu wecken und Leute dazu motivieren, bei der Stadt Köln zu arbeiten und diese Stellen zu besetzen, sodass wir auch einen höheren Umschlag bei den Baugenehmigungen und Bebauungsplanverfahren kriegen, gepaart mit dem Zulassen einer gewissen Digitalisierung, die man ja sowieso nicht mehr aufhalten kann. Da hoffe ich, dass Corona uns ein bisschen auch bundesweit gezeigt hat, dass es unbedingt Sinn macht, dort in Infrastruktur und Know-how zu investieren. Und natürlich muss die Politik ein Übriges tun. Wenn wir jetzt gerade sehen, wir reden als WEK gerade mit den ganzen politischen Parteien, die quasi ihren Hut in den Ring schmeißen, um eine Koalitionsvereinbarung zu treffen. Ich habe gerade heute Morgen beim Kölner Stadtanzeiger einen Bericht darüber, dass Grün, Schwarz und Lila, also die Volt-Datei, eine mögliche oder die derzeit wahrscheinlichste Koalition sind. Und wenn man jetzt hört, dass die Sondierungsgespräche im Prinzip abgeschlossen sind, aber es selbst prognostiziert nochmal 3 bis 4 Monate dauern soll, bis ein Koalitionsvertrag zustande kommt, dann muss man sagen, Freunde, das muss einfach schneller gehen. Ich verstehe, dass da jeder seine Interessen irgendwie wahrt oder versucht zu wahren und das auch nicht immer ganz einfach ist, aber dann sind wir wieder bei dem Thema Ideologien, die unter Umständen nicht übereinander gehen oder nur schwer übereinander gehen und es geht um Pöstchen und so und es geht nicht um die Sache und es geht, so hart ich sagen muss, dann anscheinend auch nicht mehr um die Stadt Köln und dass wir weiterkommen. Das erlebe ich in anderen, gibt es deutlich Beispiele in anderen Kommunen, wie es anders laufen kann, auch von einzelnen Köpfen abhängig, die sagen, okay, wir verlassen jetzt mal die Ideologieebene, wir wurden hier alle gewählt, dass wir das bestmögliche Ergebnis gemeinsam für diese Stadt finden und nicht, dass wir rein die Interessen von unserer Partei vertreten und stur bleiben und es nicht weitergeht. Und da ist, glaube ich, ja, viel Mindset notwendig, auch wenn ich verstehe, dass man gewisse Positionen nicht aufgeben mag und so, das ist alles verständlich, aber es muss jetzt wirklich mal um diese Stadt gehen, damit da an der einen oder anderen Stelle es für Entspannung sorgt. Und eine Sache, dann mache ich einen Punkt, die ich überhaupt nicht verstehe als jemand, der hier seit 9 Jahren lebt, ist, wie die Bürger dieser Stadt mit dieser Stadt umgehen, die sie ja eigentlich so lieben. Aber Freunde, ey, die Stadt ist so schmutzig, aber auch nicht auf eine schöne Art, sondern man tritt die mit Füßen im wahrsten Sinne des Wortes und das verstehe ich überhaupt nicht.
Das kriegen wir heute auch nicht mehr geklärt, lieber Carsten.
Ich denke nicht.
Es ist natürlich richtig, dass Köln keine besonders saubere Stadt ist und dass in Köln die politischen Mühlen anders malen als sonst wo, kann auch sein. Ja? Da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Jetzt müssen wir mal den Knopf umlegen, weil wir am Ende unserer Zeit sind. Aber eine Frage habe ich noch, bitte. Nämlich jetzt denken wir doch mal an die jungen Menschen, die in die Immobilienwirtschaft gehen oder gehen möchten. Was würdest du denen raten? Welchen Tipp würdest du denen geben?
Ich rate allen Menschen, allen jungen Menschen, die mich fragen, was soll ich denn beruflich machen, unabhängig jetzt von einer Immobilienbranche, tu das, wofür du eine Leidenschaft hast, und schaue nicht darauf, wo man viel Geld verdienen kann oder wenig Geld oder am meisten Freizeit hat, sondern tue das, wo du die meiste Leidenschaft für hast, weil A, wird es dann meistens gut und B, musst du das ein paar Jahre wahrscheinlich machen und dann ist es am besten, wenn du viel Freude dabei hast, bei dem, was du tust und nicht das Gefühl hast, du musst jeden Tag zur Arbeit, sondern gerne zur Arbeit gehst.
Das heißt, die sollen das tun, was du getan hast. Das hat ja auch gut funktioniert bei dir und funktioniert weiter gut.
Naja, ich habe Architektur studiert. Ich bin ja jetzt nicht mehr klassisch als Architekt tätig. Ich bin ja eher ein Prozessmanager und könnte wahrscheinlich auch, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu arrogant, wahrscheinlich auch Prozesse in irgendeinem anderen Segment managen. Architektur war letztlich, muss ich sagen, das, was mich schicksalhaft zur Deutschen Reihenhaus geführt hat. Dafür bin ich super dankbar. Aber zeigt auch, dass der Weg, den man vielleicht so vom geistigen Auge hat, mit Einfamilienhäuser bauen oder schicke Gebäude bauen, im Sinne von, dass man ein eigenes Büro eröffnet und wie gesagt, dann mit Bauherren interagiert und da für die ihren Lebenstraum verwirklicht, so individuell sieht, wie sie sich vorstellen, dann doch woanders hinkommt. Aber ich bin auf jeden Fall nicht weniger glücklich mit dem Job. Im Gegenteil, ich bin super glücklich, konnte über 19 Jahre ein Unternehmen mitgestalten, das sich zum Marktführer entwickelt hat, was nie in unseren Gedanken damals, als wir angefangen haben, auch nur ein Stück weit Platz gehabt hätte, sondern wir haben durch viel Engagement und viel Glück, muss man auch sagen, aber das ist dann das Glück des Tüchtigen vielleicht, es bis hierhin heute geschafft und haben noch ganz viele Ideen und ich habe noch ganz viele Ideen. Wahrscheinlich sitzen jetzt der ein oder andere meiner Kollegen und Mitarbeiter und drehen schon wieder die Augen nach oben und sagen, oh, der Alte, der hat ja wieder Ideen. Aber ich habe noch ganz viele und du hast vorhin schon mal kurz angedeutet, wir sind jetzt mittlerweile im Geschosswohnungsbau tätig. Wir launchen gerade einen Doppelhaustypen, den wir in der Nähe von Nürnberg das erste Mal bauen werden, um im Prinzip jetzt wirklich große Quartiere so entwickeln zu können, dass wir es für jeden was dabei ist, für jeden das richtige Produkt dabei ist und das dann auch noch zu dem am besten für den besten Preis vor Ort und dass wir auch weiterhin so viele Familien in die eigenen vier Wände bringen, am besten noch viele, viele mehr.
Da bin ich mal gespannt auf diese neuen Ideen. Wir werden das uns anschauen. Dann haben wir wieder was Neues zu reden, was auch schön ist. Erstmal herzlichen Dank, lieber Carsten.
Ich danke fürs
herzlichen
Gespräch.
Dank fürs Zuhören, hören, liebes Publikum. Und noch ein Tipp von mir. Am nächsten Freitag ist Susanne Alkermann bei uns zu Gast. Susanne Alkermann ist Immobilienchefin von PwC, vormals PricewaterhouseCoopers. Und sie ist auch die Chefin vom RICS Deutschland. Und sie wird moderiert von meiner bezaubernden Kollegin Miriam Beul. Und falls Sie uns besuchen möchten, online, unsere Homepage hat die Adresse interact.network. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.